Der Zweite Krieg beginnt. Er, dessen Name nicht genannt werden darf, kehrt zurück. Zaubereiminister Cornelis Fatsch hat Freitagnacht in einer kurzen Stellungnahme bestätigt, dass er, dessen Name nicht genannt werden darf, in unser Land zurückgekehrt und wieder aktiv ist. Mit großem Bedauern muss ich bestätigen, dass der Zauberer, der sich selbst als Lord, nun Sie wissen, wen ich meine, bezeichnet, am Leben und wieder unter uns ist, sagte Fatsch, der müde und nervös wirkte, während er zu den Reportern sprach. Mit fast ebenso großem Bedauern geben wir die Massenrevolte der Dementoren in Azkaban bekannt, die sich offen weigern, weiterhin im Dienste des Ministeriums zu arbeiten. Wir glauben, dass die Dementoren gegenwärtig ihre Anweisungen von Lord Dingster bekommen. Wir appellieren an die magische Bevölkerung, wachsam zu bleiben. Das Ministerium veröffentlicht zurzeit Merkblätter mit den wichtigsten Maßregeln zum Schutz von Personen und Wohnungen, die im Laufe des kommenden Monats kostenlos an alle Zaubererhaushalte verschickt werden. Die Stellungnahme des Ministeriums löste in der Zauberergemeinschaft Angst und Bestürzung aus, denn das Ministerium hatte noch letzten Mittwoch versichert, es sei überhaupt nichts dran an den hartnäckigen Gerüchten, du weißt schon, wer treibe erneut sein Unwesen unter uns. Die Einzelheiten des Geschehens, das zur Kehrtwendung des Ministeriums führte, liegen noch immer im Dunkeln. Allerdings ist zu hören, dass er, dessen Name nicht genannt werden darf, und eine ausgewählte Schar von Gefolgsleuten, bekannt als Todesser, sich am Donnerstagabend Zugang zum Zaubereiministerium verschafft haben. Albus Dumbledore, wieder eingesetzter Leiter der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, wieder eingesetztes Mitglied der Internationalen Zauberervereinigung und wieder eingesetzter Großmeister des Zaubergamuts, stand bisher nicht für einen Kommentar zur Verfügung. Während des vergangenen Jahres machte er beharrlich darauf aufmerksam, dass, du weißt schon, wer nicht tot sei, wie weithin gehofft und geglaubt wurde, sondern wieder Gefolgsleute rekrutiere für einen erneuten Versuch, die Macht zu erlangen. Unterdessen hat der Junge, der Überlebte, das bist du, Harry, ich wusste, dass sie dich irgendwie mit reinziehen würden, sagte Hermine und blickte ihn über die Zeitung hinweg an. Sie waren im Krankenflügel. Harry saß am Fußende von Rons Bett und beide lauschten Hermine, die ihnen die Titelseite des Sonntagspropheten vorlas. Ginny, deren Knöchel von Madame Pomfrey im Nu wieder geheilt worden war, hatte sich am Ende von Hermines Bett zusammengerollt. Neville, dessen Nase ebenfalls wieder in ihre normale Größe und Form gebracht worden war, saß auf einem Stuhl zwischen den beiden Betten. Und Luna, die mit der neuesten Ausgabe des Klitterers in der Hand zu Besuch hereingeschneit war, las das Magazin verkehrt herum und nahm dem Anschein nach kein Wort von dem zur Kenntnis, was Hermine sagte. »Aber jetzt ist er wieder der Junge, der Überlebte, was?« sagte Ron düster. »Kein gestörter Angeber mehr, hm?« Er genehmigte sich eine Handvoll Schokofrösche von dem riesigen Haufen auf seinem Nachtschränkchen, warf ein paar davon Harry, Ginny und Neville zu und riss mit den Zähnen das Einwickelpapier seiner Frösche auf. Noch immer hatte er kräftige Striemen an den Unterarmen, wo sich die Tentakel der Gehirne um ihn geschlungen hatten. Madame Pomfrey zufolge konnten Gedanken tiefere Narben hinterlassen als fast alles andere. Allerdings schien es ein wenig besser geworden zu sein, seit sie begonnen hatte, reichliche Mengen von Dr. Salbardas amnesischer Salbe aufzutragen. »Ja, jetzt schmeicheln sie dir ganz schön, Harry«, sagte Hermine und überflog den Artikel. Eine einsame Stimme der Wahrheit, als unausgeglichen hingestellt, hat er doch immer an seiner Geschichte festgehalten, gezwungen, Spott und Verleumdungen zu ertragen. Mir fällt nur auf, dass Sie die Tatsache unterschlagen, dass Sie es selbst waren, die im Propheten all den Spott und die Verleumdungen gebracht haben. Sie zuckte leicht und legte eine Hand an ihre Rippen. Der Fluch, den Dolohov gegen sie eingesetzt hatte, wäre zwar wirksamer gewesen, wenn er die Zauberformel laut hätte sprechen können, dennoch hatte er nach Madame Pomfreys Worten vorläufig genug Schaden angerichtet. Hermine musste täglich 10 verschiedene Arten von Zaubertränken einnehmen, machte großartige Fortschritte und langweilte sich schon im Krankenflügel. Der jüngste Versuch von, du weißt schon wem, die Macht zu ergreifen, sollte 2 bis 4, was das Ministerium uns hätte sagen sollen, sollte 5, warum niemand auf Albus Dumbledore gehört hat, sollte 6 bis 8, Exklusivinterview mit Harry Potter, Seite 9. Nun, sagte Hermine, faltete die Zeitung zusammen und warf sie beiseite. Jetzt haben Sie jedenfalls ordentlich was zu schreiben. Und dieses Interview mit Harry ist gar nicht exklusiv. Es ist das, was der Klitterer schon vor Monaten gebracht hat. Daddy hat es ihnen verkauft, nuschelte Luna und schlug eine Seite des Klitterers um. Er hat auch einen richtig guten Preis dafür gekriegt. Deshalb machen wir diesen Sommer eine Expedition nach Schweden und gucken mal, ob wir einen schrumpfhörnigen Schnarchkackler fangen können. Hermine schien einen Moment lang mit sich zu kämpfen, dann sagte sie, »Hört sich ja wunderbar an!« Ginny fing Harrys Blick auf, sah rasch weg und grinste. »Ach übrigens«, sagte Hermine, setzte sich ein wenig aufrechter hin und zuckte erneut zusammen, »was ist eigentlich in der Schule los?« »Flitwick hat Freds und George Sumpf beseitigt«, sagte Ginny. Dazu hat er ungefähr 3 Sekunden gebraucht. »Aber einen kleinen Fleck unterm Fenster hat er übrig gelassen und mit Seilen abgesperrt.« »Warum?« fragte Hermine verdutzt. »Oh, er meint einfach, es sei ein ziemlich gutes Stück Magie«, sagte Ginny achselzuckend. »Ich glaube, er hat es als Denkmal für Fred und George gelassen«, sagte Ron, den Mund voller Schokolade. »Die haben mir das ganze Zeug hier geschickt, weißt du«, erklärte er Harry und deutete auf den kleinen Berg Frösche neben ihm. »Dieser Scherzartikelladen scheint ja ganz gut zu laufen, was?« Hermine sah recht missbilligend drein und fragte, »Und, hat der ganze Ärger aufgehört, jetzt, wo Dumbledore zurück ist?« »Ja«, sagte Neville, »es läuft alles wieder ganz wie üblich.« »Ich vermute mal, Filch ist glücklich, oder?« fragte Ron und lehnte eine Schokofroschkarte mit Dumbledores Bild gegen seinen Wasserkrug. »Von wegen«, sagte Ginny. »Ehrlich gesagt, dem ist Hunde elend.« Sie senkte ihre Stimme zu einem Flüstern. Andauernd behauptet er, Umbridge sei das Beste, was Hogwarts je passiert sei. Alle 6 wandten sich um. In einem Bett ihnen gegenüber lag Professor Umbridge und starrte zur Decke. Dumbledore war alleine in den Wald marschiert, um sie vor den Zentauren zu retten. Wie er es geschafft hatte, wie er mit Professor Umbridge zwischen den Bäumen wieder aufgetaucht war, ohne auch nur einen Kratzer abbekommen zu haben, wusste keiner. Und Umbridge würde es mit Sicherheit nicht erzählen. Seit sie zum Schloss zurückgekehrt war, hatte sie, soweit sie wussten, nicht ein einziges Wort gesprochen. Auch ahnte keiner wirklich, was ihr fehlte. Ihr normalerweise ordentliches mausgraues Haar war ganz zerzaust und es steckten immer noch Reste von Zweigen und Blättern darin, doch ansonsten schien sie völlig unversehrt. »Madame Pomfrey meint, sie hätte nur einen Schock«, flüsterte Hermine. »Schmollt wohl eher«, sagte Ginny. »Genau, sie zeigt Lebenszeichen, wenn man so macht«, sagte Ron und schnalzte leise mit der Zunge. Umbridge saß mit einem Mal kerzengerade da und blickte hektisch umher. »Irgendwas nicht in Ordnung, Professor?« rief Madame Pomfrey und streckte den Kopf aus ihrer Bürotür. »Nein, nein«, sagte Umbridge und sank zurück in ihre Kissen. »Nein, ich muss geträumt haben.« Hermine und Ginny erstickten ihr Lachen in den Bettdecken. »Wo wir schon bei Zentauren sind«, sagte Hermine, als sie sich ein wenig erholt hatte. »Wer ist jetzt eigentlich Wahrsagelehrer? Bleibt Firenze hier?« »Muss er wohl«, erwiderte Harry. »Die anderen Zentauren wollen ihn ja nicht wiederhaben, oder?« »Sieht so aus, als ob er und Trelawney gemeinsam unterrichten würden«, sagte Ginny. »Wette, Dumbledore wünscht sich, er hätte Trelawney für immer den Laufpass geben können«, sagte Ron und mampfte jetzt seinen 14. Frosch. »Ehrlich, das ganze Fach bringt sowieso nichts, wenn er mich fragt. Firenze ist auch nicht viel besser.« »Wie kannst du sowas sagen?« fragte Hermine. »Nachdem wir gerade herausgefunden haben, dass es echte Prophezeiungen gibt.« Harrys Herz begann zu rasen. Er hatte weder Ron, Hermine noch jemand anderem erzählt, was die Prophezeiung enthalten hatte. Neville hatte ihnen gesagt, dass sie zerbrochen war, als Harry ihn die Stufen im Raum des Todes hinaufgezogen hatte. Und Harry hatte dieser Darstellung noch nicht widersprochen. Er war noch nicht bereit, ihre Mienen zu sehen, wenn er ihnen erzählte, dass er entweder Mörder oder Opfer sein musste, dass es keinen anderen Weg gab. »Schade, dass sie zerbrochen ist«, sagte Hermine leise und schüttelte den Kopf. »Ja, allerdings«, sagte Ron. »Aber wenigstens hat, du weißt schon, wer nicht rausgefunden, was sie gesagt hat. Wo gehst du hin?« fügte er hinzu und blickte überrascht und enttäuscht zugleich, als Harry aufstand. »Zu Hagrid«, sagte Harry. »Er ist eben zurückgekommen, wisst ihr, und ich habe versprochen, ich würde runtergehen und ihn besuchen und ihm sagen, wie es euch beiden geht.« »Oh, na gut«, sagte Ron mürrisch und blickte aus dem Fenster des Krankensaals auf den Fleck hellblauen Himmels draußen. »Wäre schön, wenn wir mitkommen könnten.« »Grüß ihn von uns«, rief Hermine, als Harry die Krankenstation entlang ging. »Und frag ihn, was mit seinem kleinen Freund los ist.« Harry winkte mit der Hand zum Zeichen, dass er sie gehört und verstanden hatte, als er das Zimmer verließ. Selbst für einen Sonntag schien es im Schloss sehr ruhig zu sein. Offenbar waren alle draußen auf dem sonnigen Gelände, genossen das Ende ihrer Prüfungen und die Aussicht auf ein paar letzte Tage des Schuljahrs ohne lästige Stoffwiederholungen und Hausaufgaben. Harry ging langsam durch den ausgestorbenen Korridor und spähte unterwegs aus den Fenstern. Über dem Quidditch-Feld konnte er Leute stümperhaft herumfliegen sehen, und im See schwammen ein paar Schüler begleitet von dem Riesenkraken. Es fiel ihm schwer, sich zu entscheiden, ob er mit jemandem zusammen sein wollte oder nicht. Immer wenn er in Gesellschaft war, wollte er wieder verschwinden. Und immer wenn er allein war, wollte er Gesellschaft. Er überlegte, dass er tatsächlich Hagrid besuchen gehen könnte, da er seit dessen Rückkehr nicht richtig mit ihm gesprochen hatte. Harry war gerade die letzte Marmorstufe in die Eingangshalle hinuntergegangen, als Malfoy, Crabbe und Goyle aus einer Tür zur Rechten auftauchten, die, wie Harry wusste, zum Gemeinschaftsraum der Slytherins hinabführte. Harry blieb wie angewurzelt stehen. Malfoy und die anderen ebenfalls. Zu hören waren nur Rufe, Gelächter und Spritzgeräusche, die von den Schlossgründen her durch das offene Portal in die Halle schwebten. Malfoy warf einen Blick umher. Harry wusste, dass er sich vergewisserte, ob irgendetwas auf einen Lehrer in der Nähe hindeutete. Dann wandte er sich wieder Harry zu und sagte mit leiser Stimme, »Du bist tot, Potter.« Harry zog die Brauen hoch. »Komisch«, sagte er, »da dürfte ich doch eigentlich gar nicht mehr hier rumlaufen.« Malfoy wirkte zorniger, als Harry ihn je gesehen hatte. Er spürte eine Art leidenschaftslose Genugtuung beim Anblick des wutverzerrten, bleichen, spitzen Gesichts. »Du wirst dafür bezahlen«, sagte Malfoy, seine Stimme kaum lauter als ein Flüstern. »Ich werde dich zahlen lassen für das, was du meinem Vater angetan hast.« »Also jetzt habe ich aber furchtbare Angst«, sagte Harry sarkastisch. »Ich vermute mal, Lord Voldemort war nur eine Aufwärmübung im Vergleich zu euch.« »Was denn los?«, fügte er hinzu. Denn Malfoy, Crabbe und Goyle sahen aus wie vor den Kopf geschlagen beim Klang dieses Namens. »Er ist doch ein Kumpel von deinem Dad, stimmt's?«
»Hast doch keine Angst vor ihm, oder?«
»Du glaubst, du wärst so ein toller Typ, Potter«, sagte Malfoy und kam nun näher, flankiert von Crabbe und Goyle. »Wart nur, ich krieg dich. Du kannst meinen Vater nicht ins Gefängnis bringen.«
»Ich dachte, das hätte ich schon«, sagte Harry.
»Die Dementoren haben Azkaban verlassen«, sagte Malfoy leise. »Dad und die anderen werden im Nu wieder draußen sein.«
»Ja, das vermute ich auch«, sagte Harry. »Dennoch, wenigstens wissen jetzt alle, was für Fieslinge die sind.« Malfoys Hand flog zu seinem Zauberstab, doch Harry war schneller. Er hatte seinen eigenen Zauberstab gezogen, bevor Malfoys Finger auch nur in die Tasche seines Umhangs gelangt waren. »Potter!« Die Stimme dröhnte durch die Eingangshalle. Snape war auf der Treppe erschienen, die zu seinem Büro hinunterführte, und bei seinem Anblick spürte Harry einen Hass aufwogen, der alles übertraf, was er Malfoy gegenüber empfand. Was immer Dumbledore auch gesagt hatte, er würde Snape nie verzeihen. Niemals.
»Was tun Sie da, Potter?«
sagte Snape so kalt wie immer, als er zu den Vieren hinüberschritt.
»Ich versuche zu entscheiden, welchen Fluch ich gegen Malfoy benutzen soll, Sir«, sagte Harry grimmig.
Snape starrte ihn an.
»Stecken Sie sofort diesen Zauberstab weg«, sagte er barsch. 10 Punkte Abzug für Griffin.«
Snape blickte auf die riesigen Stundengläser an der Wand und setzte ein höhnisches Lächeln auf.
»Ah, wie ich sehe, sind im Stundenglas von Gryffindor keine Punkte mehr, die man abziehen könnte. In diesem Fall, Potter, werden wir einfach ein paar hinzufügen?«
Professor McGonagall war gerade die Steintreppe zum Schloss heraufgehumpelt. Sie trug eine schottenkarierte Reisetasche in der einen und lehnte sich schwer auf einen Gehstock in der anderen Hand. Doch ansonsten sah sie recht gesund aus.
»Professor McGonagall«, sagte Snape und trat mit großen Schritten vor. Raus aus dem St. Mungo, wie ich sehe.«
»Ja, Professor Snape«, sagte Professor McGonagall und schüttelte ihren Reisemantel ab. »Ich fühle mich wie neu. Sie beide, Krabby, Goyle«, sie winkte sie gebieterisch herbei und einfältig dreinblickend kamen sie mit ihren großen Füßen angeschlurft. »Hier«, sagte Professor McGonagall und drückte Krabby die Reisetasche und Goyle ihren Mantel an die Brust. »Bringen Sie das für mich hoch in mein Büro.« Sie wandten sich um und stapften die Marmortreppe hoch. »Nun denn«, sagte Professor McGonagall und blickte auf zu den Stundengläsern an der Wand. »Also ich denke, Potter und seine Freunde sollten jeweils 50 Punkte bekommen, weil sie die Welt auf die Rückkehr von du weißt schon wem aufmerksam gemacht haben. Wie sehen Sie das, Professor Snape?« »Wie bitte?« schnappte Snape. Doch Harry wusste, dass er sehr wohl gehört hatte. »Oh, nun, ich nehme an, dann haben wir also jeweils 50 Punkte für Potter, die beiden Weasleys, Longbottom und Miss Granger«, sagte Professor McGonagall, und noch während sie sprach, fiel ein Schauer Rubine in den unteren Kolben des Gryffindor-Stundenglases. »Oh, und 50 für Miss Lovegood, würde ich meinen«, fügte sie hinzu, und eine Anzahl von Saphiren fiel in das Glas der Ravenclaws. »Nun, Sie wollten Mr. Potter 10 Punkte abziehen, glaube ich, Professor Snape. Dann haben wir also...« Ein paar Rubine flogen zurück in den oberen Kolben, dennoch blieb eine erkleckliche Menge unten übrig. »Nun, Potter, Malfoy, ich denke, Sie sollten an einem so herrlichen Tag wie diesem draußen sein«, fuhr Professor McGonagall munter fort. Harry musste sich das nicht zweimal sagen lassen. Er steckte seinen Zauberstab zurück in den Umhang und ging geradewegs auf das Portal zu, ohne Snape und Malfoy auch nur noch eines Blickes zu würdigen. Die heiße Sonne traf ihn mit Wucht, als er über den Rasen auf Hagrids Hütte zuging. Schüler lagen überall auf dem Gras, nahmen Sonnenbäder, unterhielten sich, lasen den Sonntagspropheten, aßen Süßigkeiten und blickten zu ihm auf, während er vorbeiging. Manche riefen ihm etwas zu oder winkten, offenbar eifrig bemüht, zu zeigen, dass sie, wie auch der Prophet, zu dem Schluss gekommen waren, dass er eine Art Held sei. Harry sagte zu keinem von ihnen ein Wort. Er hatte keine Ahnung, wie viel sie von dem wussten, was vor 3 Tagen geschehen war. Doch bisher war er Fragen ausgewichen. Und das wollte er auch weiterhin so halten. Als er an die Tür von Hagrids Hütte klopfte, dachte er zunächst, Hagrid wäre nicht da. Doch dann kam Fang um die Ecke gestürmt und warf ihn fast um, so begeistert hieß er ihn willkommen. Hagrid, so stellte sich heraus, erntete Stangenbohnen hinten im Garten.
»Sieh mal an, Harry«,
sagte er strahlend, als Harry auf den Zaun zuging.
Komm rein, wir trinken einen Schluck Löwenzahnsaft.« »Wie läuft's denn so?«,
fragte ihn Hagrid, als sie sich jeder mit einem Glas eisgekühlten Saft an seinen Holztisch gesetzt hatten.
»Du, alles in Ordnung mit dir, ja?«
An dem besorgten Ausdruck auf Hagrids Gesicht erkannte Harry, dass er nicht sein körperliches Wohlbefinden meinte. »Mir geht's gut«, sagte Harry rasch, weil er es nicht ertragen konnte, über das zu reden, woran offenbar auch Hagrid dachte. »Und du? Wo warst du?«
»Hab mich in den Bergen versteckt, oben in einer Höhle wie Sirius, als er...«
Hagrid brach ab, räusperte sich grollend, blickte Harry an und nahm einen großen Schluck Saft.
»Jedenfalls bin ich wieder da«,
sagte er matt.
»Du siehst besser aus«, sagte Harry, entschlossen, das Gespräch noch weiter von Sirius wegzuführen.
»Was?«
sagte Hagrid, hob seine massige Hand und befühlte sein Gesicht.
»Oh ja, also Groppy benimmt sich jetzt viel besser, viel, viel besser. Hat sich, wie es schien, richtig gefreut, mich zu sehen, als ich zurückkam, um ehrlich zu sein. Ist ein guter Kerl im Grunde. Hab mir tatsächlich schon mal Gedanken gemacht, ob ich nicht probieren sollte, eine Freundin für ihn zu finden.«
Harry hätte normalerweise sofort versucht, Hagrid diese Idee auszureden. Die Aussicht, dass ein zweiter Riese sich im Wald wohnlich einrichtete, womöglich noch wilder und brutaler als Scrob, war sicher ein Grund zur Beunruhigung. Doch irgendwie brachte Harry nicht die Kraft auf, diesen Einwand durchzusetzen. Schon hatte er wieder das Bedürfnis, allein zu sein, und um schneller wegzukommen, nahm er mehrere große Schlucke von seinem Löwenzahnsaft, mit denen er das Glas halb leerte.
»Alle wissen jetzt, dass du die Wahrheit gesagt hast, Harry. Ist doch besser so, oder?«
Harry zuckte die Achseln.
»Sieh mal.«
Hagrid beugte sich über den Tisch zu ihm hinüber.
»Ich habe Sirius länger gekannt als du. Er ist im Kampf gestorben. Und so wollte er auch gehen.«
»Er wollte überhaupt nicht gehen«, sagte Harry zornig. Hagrid neigte seinen großen, zotteligen Kopf.
»Nee, ich schätze mal, er wollte nicht«,
sagte er leise.
»Und trotzdem, Harry, er war nie einer von denen, die zu Hause rummorken und die anderen kämpfen lassen. Er hätte nicht mehr mit sich leben können, wenn er nicht zur Hilfe gekommen wäre.«
Harry sprang auf. »Ich muss gehen und Ron und Hermine im Krankenflügel besuchen«, sagte er mechanisch.
»Oh«,
sagte Hagrid und wirkte recht bestürzt.
»Oh, na gut, dann, Harry, pass auf dich auf und schau mal wieder vorbei, wenn du ein bisschen Zeit hast.«
»Ja, mach ich.« Harry ging so schnell er konnte hinüber zur Tür und zog sie auf. Er war wieder draußen im Sonnenschein, ehe Hagrid seinen Abschiedsgruß beendet hatte und verschwand über den Rasen. Erneut riefen Leute nach ihm, während er vorbeiging. Einige Momente lang schloss er die Augen und wünschte sich, sie sollten alle verschwinden, damit er, wenn er die Augen wieder aufschlug, allein auf den Schlossgründen wäre. Vor ein paar Tagen noch, bevor seine Prüfungen zu Ende waren und noch vor der Vision, die ihm Voldemort eingepflanzt hatte, hätte er fast alles dafür gegeben, wenn die Zaubererwelt nur erfahren hätte, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Wenn sie nur geglaubt hätte, dass Voldemort zurück war und gewusst hätte, dass Harry weder ein Lügner noch verrückt war. Aber jetzt? Er ging ein kurzes Stück um den See und setzte sich vor den Blicken Vorbeikommender geschützt hinter ein Gebüsch ans Ufer, starrte hinaus auf das funkelnde Wasser und dachte nach. Vielleicht war der Grund, weshalb er allein sein wollte, dass er sich seit seinem Gespräch mit Dumbledore von allen abgesondert fühlte. Eine unsichtbare Barriere trennte ihn vom Rest der Welt. Er war und war es immer schon gewesen, ein gezeichneter Mensch. Er hatte einfach nie wirklich verstanden, was dies bedeutete. Und dennoch, trotz der schrecklichen Last der Trauer, die an ihm zerrte, und obwohl er den Verlust von Sirius noch so frisch und wund in sich spürte, jetzt, da er hier am Seeufer saß, konnte er kein großes Gefühl der Bedrohung empfinden. Die Sonne schien und die Schlossgründe um ihn her waren voller lachender Menschen. Und obwohl er sich so fern von ihnen fühlte, als würde er einer anderen Gattung angehören, war es, wie er so dasaß, doch immer noch sehr schwer zu glauben, dass zu seinem Leben ein Mord gehören oder dass es damit enden würde. Lange Zeit saß er so da, starrte hinaus aufs Wasser und versuchte nicht, über seinen Paten nachzudenken oder sich daran zu erinnern, dass direkt gegenüber am anderen Ufer Sirius einst zusammengebrochen war, als er versucht hatte, 100 Dementoren zu vertreiben. Die Sonne war untergegangen, ehe er spürte, dass ihm kalt war. Er stand auf, kehrte zum Schloss zurück und wischte sich unterwegs mit dem Ärmel über das Gesicht. Ron und Hermine verließen 3 Tage vor Schuljahresende vollkommen genesen den Krankenflügel. Hermine gab immer wieder zu verstehen, dass sie über Sirius reden wollte, aber wenn sie seinen Namen erwähnte, brachte Ron sie meist mit einem Psst zum Schweigen. Harry war sich immer noch nicht sicher, ob er schon über seinen Paten reden wollte oder nicht. Je nach Stimmung änderten sich auch seine Wünsche. Eins jedoch wusste er. So unglücklich er sich im Moment auch fühlte, in ein paar Tagen, wenn er wieder im Ligusterweg Nummer 4 war, würde er Hogwarts schmerzlich vermissen. Obwohl er jetzt genau verstanden hatte, warum er jeden Sommer dorthin zurückkehren musste, hatte er kein besseres Gefühl dabei. Im Gegenteil, er hatte seine Rückkehr noch nie so gefürchtet. Professor Umbridge verließ Hogwarts am letzten Tag vor dem Schuljahrsende. Offenbar hatte sie sich während der Abendessenszeit aus dem Krankenflügel geschlichen wohl in der Hoffnung, dass niemand ihre Abreise bemerken würde. Doch zu ihrem Unglück traf sie unterwegs auf Peeves, der seine letzte Chance ergriff, zu tun, was ihm Fred aufgetragen hatte, und sie mit hämischem Vergnügen aus dem Schloss jagte, wobei er abwechselnd mit einem Gehstock und einem Socken voller Kreide auf sie eindrosch. Viele Schüler rannten hinaus in die Eingangshalle, um zuzusehen, wie sie den Zufahrtsweg hinunterrannte, und die Hauslehrer machten nur halbherzige Anstrengungen, sie zurückzuhalten. Tatsächlich ließ sich Professor McGonagall nach ein paar schwächlichen Protesten wieder in ihren Stuhl am Lehrertisch sinken, und man hörte sie deutlich ihr Bedauern ausdrücken, dass sie nicht selbst Umbridge hinterherrennen und ihren Abschied bejubeln konnte, weil Peeves sich ihren Stock ausgeliehen hatte. Ihr letzter Abend in der Schule brach an. Die meisten hatten schon fertig gepackt und waren auf dem Weg hinunter zum jährlichen Abschiedsessen. Doch Harry hatte mit dem Packen noch nicht einmal angefangen. »Machst du einfach morgen«, sagte Ron, der an der Tür zu ihrem Schlafsaal wartete. »Komm schon, ich verhungere noch. Ich brauch nicht lange. Geh du schon mal vor.« Doch als die Schlafsaaltür hinter Ron ins Schloss gefallen war, gab sich Harry keine Mühe, schneller mit dem Packen voranzukommen. Beim Festessen dabei zu sein, war das Allerletzte, was er wollte. Er befürchtete, Dumbledore könnte ihn in seiner Rede erwähnen. Sicher würde er auf Voldemorts Rückkehr zu sprechen kommen. Schließlich hatte er es letztes Jahr in seiner Rede auch getan. Harry zog ein paar zerknitterte Umhänge ganz unten aus seinem Koffer, um Platz für zusammengefaltete zu machen, und dabei fiel ihm ein schlecht eingewickeltes Päckchen in der Ecke des Koffers auf. Er hatte keine Ahnung, was es dort zu suchen hatte. Er bückte sich, zog es unter seinen Turnschuhen hervor und musterte es. Binnen Sekunden wusste er, was es war. Sirius hatte es ihm noch an der Tür von Grimmelplatz Nummer 12 gegeben. »Benutz es, wenn du mich brauchst, klar?« Harry ließ sich auf sein Bett sinken und wickelte das Päckchen aus. Heraus fiel ein kleiner quadratischer Spiegel. Er wirkte alt und schmutzig noch dazu. Harry hielt ihn vors Gesicht und sah sein Spiegelbild, das seinem Blick erwiderte. Er drehte den Spiegel um. Dort auf der Rückseite stand eine gekritzelte Notiz von Sirius. »Dies ist ein Zwei-Wege-Spiegel. Ich besitze das Gegenstück zu ihm. Wenn du mit mir reden musst, sprich einfach meinen Namen in ihn hinein. Du erscheinst dann in meinem Spiegel und ich kann in deinem Spiegel sprechen. James und ich haben sie immer benutzt, wenn wir an verschiedenen Orten nachsitzen mussten.« Harrys Herz begann zu rasen. Er erinnerte sich, wie er vor 4 Jahren im Spiegel Nahegeb seine toten Eltern gesehen hatte. Er würde wieder mit Sirius sprechen können, jetzt gleich. Er wusste es. Er blickte umher, um sich zu vergewissern, dass niemand da war. Der Schlafsaal war völlig leer. Er sah zurück in den Spiegel, hob ihn mit zitternden Händen vors Gesicht und sagte laut und deutlich, »Sirius!« Sein Atem beschlug das Glas. Er hielt sich den Spiegel noch näher ans Gesicht und spürte eine Welle der Erregung, doch die Augen, die durch den Nebel zurückblinzelten, waren eindeutig seine eigenen. Er wischte den Spiegel wieder klar und sagte, so dass jede Silbe deutlich durch den Raum hallte, »Sirius Black!« Nichts geschah. Das enttäuschte Gesicht, das aus dem Spiegel zurückblickte, war immer noch unverkennbar sein eigenes. Sirius hatte seinen Spiegel nicht bei sich, als er durch den Bogen ging, sagte eine leise Stimme in Harrys Kopf. Deshalb funktioniert es nicht. Harry verharrte einen Moment lang vollkommen reglos. Dann warf er den Spiegel zurück in den Koffer, wo er zerbrach. Eine ganze strahlend helle Minute lang war er überzeugt gewesen, dass er Sirius sehen, wieder mit ihm sprechen würde. Die Enttäuschung brannte ihm in der Kehle. Er stand auf und fing an, seine Sachen kunterbunt in den Koffer auf den zerbrochenen Spiegel zu werfen. Doch dann kam ihm schlagartig eine Idee. Eine bessere Idee als ein Spiegel. Eine viel bedeutungsvollere, wichtigere Idee. Wieso hatte er nicht schon vorher daran gedacht? Warum hatte er nie gefragt?
Er spurtete aus dem Schlafsaal und die Wendeltreppe hinunter. Er schlug gegen die Wände und nahm es kaum wahr. Er hastete durch den leeren Gemeinschaftsraum, durch das Porträtloch und den Korridor entlang, ohne auf die fette Dame zu achten, die ihm hinterherrief: »Das Festessen fängt gleich an, weißt du, du schaffst es gerade noch!« Doch Harry hatte nicht vor, zum Festessen zu gehen. Wieso war dieses Schloss eigentlich voller Geister, wenn man keinen brauchte? Aber jetzt... Er rannte Treppen hinunter und Korridore entlang und traf niemanden wieder, lebend noch tot. Alle waren natürlich in der großen Halle. Vor seinem Zauberkunstklassenzimmer blieb er keuchend stehen und überlegte verzweifelt, dass er wohl bis später warten musste, bis nach dem Ende des Festessens. Doch gerade hatte er die Hoffnung aufgegeben, da sah er ihn. Einen durchsichtigen jemand, der am Ende des Korridors durch die Wände schwebte. »Hey, hey, Nick! Nick!« Das Gespenst streckte sich wieder aus der Mauer hervor und unter seinem extravagant gefiederten Hut erschien der gefährlich wackelige Kopf von Sir Nicholas de Mimsey Poppington.
»Guten Abend«, sagte er, zog den Rest seines Körpers aus dem massiven Stein und lächelte Harry zu. »Ich bin also nicht der Einzige, der zu spät dran ist, obwohl«, seufzte er, »in einem ganz anderen Sinne natürlich.«
»Nick, kann ich Sie etwas fragen?« Ein ganz eigenartiger Ausdruck stahl sich auf das Gesicht des fast kopflosen Nick, der nun einen Finger in die steife Krause um seinen Hals steckte und sie ein wenig fester zog, offenbar um sich Zeit zum Überlegen zu verschaffen. Er ließ erst davon ab, als sein teilweise durchtrennter Hals sich endgültig vom Kopf zu lösen schien.
»Nun, Harry«, sagte Nick mit verlegener Miene, »hat das nicht Zeit bis nach dem Festessen?«
»Nein, Nick, bitte. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Können wir hier reingehen?« Harry öffnete die Tür zum nächsten Klassenzimmer und der fast kopflose Nick seufzte.
»Oh, nun gut«, sagte er mit resigniertem Blick. »Ich kann nicht so tun, als hätte ich es nicht erwartet.«
Harry hielt ihm die Tür auf, doch er zog es vor, durch die Wand zu schweben. »Was erwartet?« fragte Harry und schloss die Tür.
»Dass du mich aufsuchst«, sagte Nick,
glitt hinüber zum Fenster und blickte hinaus auf die Schlossgründe, über denen es nun dunkelte.
»Das geschieht manchmal, wenn jemand einen Verlust erlitten hat.«
»Also«, sagte Harry, der sich nicht ablenken lassen wollte, »Sie hatten recht. Ich hab nach Ihnen gesucht.« Nick schwieg. »Es ist«, fuhr Harry fort, der die Sache peinlicher fand, als er vorausgesehen hatte, »es ist, Sie sind nun einmal tot.« »Aber Sie sind immer noch da, oder nicht?« Nick seufzte und starrte weiter auf die Schlossgründe hinaus. »Das stimmt doch, oder?« drängte Harry. »Sie sind gestorben, aber ich rede mit Ihnen. Sie können in Hogwarts herumgehen und so weiter, nicht wahr?«
»Ja«, sagte der fast kopflose Nick leise. »Ich gehe und spreche, ja.«
»Also sind Sie zurückgekehrt, ja?« sagte Harry eindringlich. »Leute können zurückkehren, oder? Als Geister. Sie müssen nicht völlig verschwinden, oder?« fügte er ungeduldig hinzu, als Nick weiterhin schwieg. Der fast kopflose Nick zögerte, dann sagte er,
»Nicht jeder kann als Geist zurückkehren.«
»Was soll das heißen?« fragte Harry rasch.
»Nur Zauberer.«
»Oh«, sagte Harry und hätte vor Erleichterung fast gelacht. »Nun, das ist schon in Ordnung. Derjenige, wegen dem ich frage, ist ein Zauberer. Also kann er zurückkommen, ja?« Nick wandte sich vom Fenster ab und sah Harry mit trauernder Miene an.
»Er wird nicht zurückkommen.«
»Wer?«
»Sirius Black«, sagte Nick.
»Aber Sie haben es getan«, erwiderte Harry zornig. »Sie sind zurückgekommen. Sie sind tot und Sie sind nicht verschwunden.«
»Zauberer können einen Abdruck ihrer selbst auf der Erde hinterlassen, um dort, wo ihr lebendige Selbst einst wandelte, als fahles Wesen umzugehen«, sagte Nick betrübt. »Aber sehr wenige Zauberer wählen diesen Weg.«
Warum? Sagte Harry. Egal, das spielt keine Rolle. Sirius wird gleichgültig sein, dass es ungewöhnlich ist. Er wird zurückkommen, ich weiß es.
Und Harrys Glaube war so stark, dass er tatsächlich den Kopf wandte, um an der Tür nachzusehen, denn für den Bruchteil einer Sekunde war er sich gewiss, dass er Sirius erblicken würde, wie er perlweiß und durchsichtig, aber strahlend durch die Tür auf ihn zukam.
»Er wird nicht zurückkommen«, wiederholte Nick. »Er wird weitergegangen sein.«
»Was soll das heißen, weitergegangen?« fragte Harry rasch. »Wohin weitergegangen?« »Hören Sie, was passiert eigentlich, wenn man stirbt? Wo geht man hin? Warum kommen nicht alle zurück? Warum wimmelt es hier nicht von Geistern? Warum?«
»Darauf kann ich nicht antworten«, sagte Nick.
»Sie sind doch tot, oder?« sagte Harry aufgebracht. »Wer kann das besser beantworten als Sie?«
»Ich hatte Angst vor dem Tod«, sagte Nick leise. »Ich entschied mich dafür, zurückzubleiben. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht doch... Nun, es ist weder hier noch dort. Tatsächlich bin ich weder hier noch dort.«
Er ließ ein leises, trauriges Glucksen hören.
»Ich weiß nichts von den Geheimnissen des Todes, Harry, denn ich habe mich stattdessen für mein schwächliches Nachbild des Lebens entschieden. Ich glaube, gelehrte Zauberer studieren diese Frage in der Mysteriumsabteilung.«
»Von der will ich nichts hören«, sagte Harry wütend.
»Es tut mir leid, dass ich dir nicht besser helfen konnte«, sagte Nick freundlich. Nun, entschuldige mich bitte. Das Festessen, du weißt.«
Und er verließ den Raum, wo Harry alleine zurückblieb und mit leerem Blick die Wand anstarrte, durch die Nick verschwunden war. Harry war zumute, als hätte er seinen Paten noch einmal verloren, indem er die Hoffnung verloren hatte, dass er ihn vielleicht wieder sehen oder mit ihm sprechen könnte. Langsam und niedergeschlagen ging er durch das leere Schloss nach oben zurück. Er fragte sich, ob er jemals wieder fröhlich sein würde. Er war um die Ecke des Korridors der fetten Dame gebogen, als er vor sich jemanden sah, der einen Zettel an einem Brett an der Wand befestigte. Ein zweiter Blick zeigte ihm, dass es Luna war. Gute Verstecke in der Nähe gab es nicht. Sie musste seine Schritte gehört haben, und ohnehin brachte Harry in diesem Moment kaum die Kraft auf, irgendjemandem aus dem Weg zu gehen. »Hallo«, sagte Luna undeutlich und blickte sich zu ihm um, als sie vom schwarzen Brett zurücktrat. »Weshalb bist du nicht beim Festessen?« fragte Harry. »Na ja, ich habe die meisten meiner Sachen verloren«, sagte sie gelassen. »Die anderen nehmen sie weg und verstecken sie, weißt du? Aber weil dies der letzte Abend ist, brauche ich sie dringend wieder. Also habe ich Zettel aufgehängt.« Sie wies auf das schwarze Brett, an das sie tatsächlich eine Liste all ihrer vermissten Bücher und Kleidungsstücke gepinnt hatte, mit der Bitte, sie doch zurückzugeben. Ein merkwürdiges Gefühl stieg in Harry auf. Ein Gefühl, das ganz anders war als der Zorn und die Trauer, die ihn seit Sirius' Tod erfüllt hatten. Es dauerte einige Augenblicke, bis ihm klar wurde, dass er Mitleid für Luna empfand. »Wieso verstecken Sie deine Sachen?« fragte er sie stirnrunzelnd. »Oh, nun«, sie zuckte die Achseln, »ich glaube, Sie halten mich für ein wenig seltsam, weißt du? Manche nennen mich sogar Loony Lovegood.« Harry sah sie an, und das neue Gefühl des Mitleids verstärkte sich recht schmerzhaft. »Das ist kein Grund, dir deine Sachen wegzunehmen. Soll ich dir helfen, sie zu finden?« »Oh nein«, sagte sie und lächelte ihn an, »die kommen schon zurück. Zum Schluss sind sie immer wieder da. Ich wollte nur heute Abend packen.« »Egal. Warum bist du nicht beim Festessen?« Harry zuckte die Achseln. »Mir war einfach nicht danach.« »Nein«, sagte Luna und musterte ihn mit ihren merkwürdig verschwommenen, vorquellenden Augen. »Das habe ich mir gedacht. Dieser Mann, den die Todesser umgebracht haben, war dein Pate, stimmt's? Ginny hat es mir erzählt.« Harry nickte knapp. bemerkte jedoch, dass es ihm aus irgendeinem Grund nichts ausmacht, dass Luna von Sirius sprach. Eben war ihm eingefallen, dass auch sie die Testrale sehen konnte. »Was du«, setzte er an, »ich meine, wer, ist schon mal jemand, den du kanntest, gestorben?« »Ja«, sagte Luna schlicht, »meine Mutter? Sie war eine ganz außergewöhnliche Hexe, weißt du, aber sie hat gerne experimentiert und eines Tages ist einer ihrer Flüche ganz fürchterlich schiefgegangen. Da war ich 9.« »Tut mir leid«, murmelte Harry. »Ja, es war ziemlich schrecklich«, sagte Luna beiläufig. »Manchmal bin ich immer noch sehr traurig darüber, aber ich habe ja immer noch Dad. Und außerdem ist es nicht so, dass ich Mom nie wieder sehen werde, oder?« »Nicht«, sagte Harry unsicher. Sie schüttelte ungläubig den Kopf. »Ach komm, du hast sie doch gehört, gleich hinter dem Schleier, oder?« »Du meinst, in diesem Raum mit dem Bogen. Die haben sich nur vor uns verborgen, das ist alles. Du hast sie gehört.« Sie sahen sich an. Luna lächelte schwach. Harry wusste nicht, was er sagen oder davon halten sollte. Luna glaubte an so viele außergewöhnliche Dinge. Doch auch er war sicher gewesen, Stimmen hinter dem Schleier gehört zu haben. »Soll ich dir nicht doch helfen, nach deinen Sachen zu suchen?« fragte er. »Oh nein«, sagte Luna, »nein. Ich glaube, ich gehe einfach runter und esse ein bisschen Nachtisch und warte, bis alles wieder auftaucht. Das tut es am Schluss immer. Also, schöne Ferien, Harry.« »Ja, ja, dir auch.« Sie ging davon. Und während er ihr nachsah, bemerkte er, dass der schreckliche Stein in seinem Magen ein wenig leichter geworden war. Die Heimreise im Hogwarts-Express am nächsten Tag war auf verschiedene Weise ereignisreich. Zuerst versuchten Malfoy, Crabbe und Goyle, die eindeutig die ganze Woche darauf gewartet hatten, unbeobachtet von Lehrern zuschlagen zu können, Harry, der gerade auf dem Rückweg von der Toilette war, mitten im Zug zu überfallen. Der Angriff hätte gelingen können, wenn sie ihn nicht unwissentlich direkt vor einem Abteil voller DA-Mitglieder gestartet hätten, die durch die Scheibe sahen, was passierte, und sich wie auf Kommando erhoben und Harry zur Hilfe eilten. Als Ernie Macmillan, Hannah Abbott, Susan Bones, Justin Finch-Fletchley, Anthony Goldstein und Terry Boot schließlich damit fertig waren, die reiche Auswahl an Zaubern und Flüchen anzuwenden, die Harry ihnen beigebracht hatte, ähnelten Malfoy, Crabbe und Goyle am ehesten drei gigantischen Schnecken, die in Hogwarts-Uniformen gezwängt waren. Harry, Ernie und Justin hieften sie aufs Gepäckregal und ließen sie dort vor sich hinschwitzen. »Ich muss sagen, ich freue mich schon darauf, das Gesicht von Malfoys Mutter zu sehen, wenn er aus dem Zug steigt«, sagte Ernie mit einiger Genugtuung, während er beobachtete, wie sich Malfoy über ihm krümmte. Ernie hatte nie ganz die Schmach verwunden, dass Malfoy während seiner kurzen Laufbahn als Mitglied des Inquisitionskommandos den Hufflepuffs Punkte abgenommen hatte. »Goyles Mami wird sich aber sicher freuen«, sagte Ron, der herbeigekommen war, um die Ursache des Tumults zu erkunden. »Sieht jetzt viel besser aus.« »Übrigens, Harry, der Imbisswagen hat gerade Halt gemacht, falls du was möchtest.« Harry dankte den anderen und begleitete Ron zurück zu ihrem Abteil, wo er einen Berg Kesselkuchen und Kürbisgebäck kaufte. Hermine las wieder mal den Tagespropheten, Ginny löste ein Quiz im Klitterer und Neville streichelte seinen Mimbulus Mimbletonia, der übers Jahr um einiges gewachsen war und jetzt merkwürdig schmachtende Geräusche von sich gab, wenn man ihn berührte. Harry und Ron vertrieben sich die meiste Zeit der Reise mit Zaubererschach, während Hermine ihnen Ausschnitte aus dem Propheten vorlas. Er war jetzt voller Artikel darüber, wie man Dementoren vertreiben konnte, über Versuche des Ministeriums, Todesser aufzuspüren und voller hysterischer Briefe, in denen behauptet wurde, man habe Lord Voldemort noch am Morgen höchstpersönlich am Haus vorbeispazieren sehen. »Es hat im Grunde noch nicht wirklich begonnen«, seufzte Hermine düster und faltete die Zeitung zusammen. »Aber es wird jetzt nicht mehr lange dauern.« »Hey, Harry«, sagte Ron leise und wies mit dem Kopf zur Scheibe auf der Gangseite. Harry wandte sich um. Cho ging gerade vorbei, begleitet von Marietta Edgecombe, die einen Kopfschützer trug. Seine und Joes Augen trafen sich für einen Moment. Joe errötete und ging weiter. Harry blickte wieder auf sein Schachbrett und sah gerade noch, wie einer seiner Bauern von einem Springer Rons vom Feld gejagt wurde. »Was läuft denn eigentlich so zwischen dir und ihr?« fragte Ron leise. »Nichts«, sagte Harry wahrheitsgemäß. »Ich hab gehört, sie geht mit jemand anderem«, sagte Hermine behutsam. Harry war überrascht, dass ihm diese Mitteilung überhaupt nicht wehtat. Dass er Joe beeindrucken wollte, schien einer Vergangenheit anzugehören, mit der er sich nicht mehr recht verbunden fühlte. Das ging ihm mit so vielem von dem, was er vor Sirius' Tod gewollt hatte. Die Woche, die vergangen war, seit er Sirius zum letzten Mal gesehen hatte, schien viel, viel länger gedauert zu haben. Sie erstreckte sich über zwei Universen, das eine mit Sirius, das andere ohne ihn. »Sei froh, dass du es hinter dir hast, Mann«, sagte Ron nachdrücklich. »Ich meine, sie sieht gut aus und so, aber du brauchst eine, die ein bisschen besser drauf ist.« »Mit einem anderen wird sie wohl ziemlich gut drauf sein«, sagte Harry achselzuckend. »Mit wem geht sie jetzt eigentlich?« fragte Ron Hermine. Doch es war Ginny, die antwortete. »Michael Corner«, sagte sie. »Michael aber«, erwiderte Ron und verrenkte sich in seinem Sitz den Hals, um sie anzustachen. »Aber du bist doch mit ihm gegangen.« »Das ist vorbei«, sagte Ginny entschieden. »Er hat es nicht vertragen, dass Gryffindor Ravenclaw im Quidditch geschlagen hat und hat richtig geschmollt. Also habe ich ihm den Laufpass gegeben und er ist gleich zu Joe gerannt, um sie zu trösten.« Sie kratzte sich zerstreut mit dem Ende ihrer Feder an der Nase, drehte den Klitterer auf den Kopf und fing an, ihre Antworten anzukreuzen. Ron schien sich richtig zu freuen. »Also, ich habe ihn immer schon für einen ziemlichen Idioten gehalten«, sagte er und feuerte seine Dame an, auf Harrys bebenden Turm loszugehen. »Nur gut für dich. Nimm doch das nächste Mal einfach jemand Besseren.« Bei diesen Worten warf er Harry einen merkwürdig flüchtigen Blick zu. »Nun, ich habe mich für Dean Thomas entschieden. Würdest du sagen, der ist besser?« fragte Ginny wie nebenbei. »Was?« rief Ron und warf das Schachbrett um. Krummbein sprang den Figuren nach und über ihnen begannen Hedwig und Pickwitchen wütend zu schreien und zu zwitschern. Als der Zug sich King's Cross näherte und seine Fahrt verlangsamte, ging Harry durch den Kopf, dass er noch nie so wenig Lust gehabt hatte, auszusteigen. Er überlegte sogar flüchtig, was passieren würde, wenn er sich einfach weigerte, den Zug zu verlassen. Wenn er einfach stur sitzen bleiben würde bis zum 1. September, dem Tag, an dem er ihn nach Hogwarts zurückbringen würde. Als der Zug dann dampfend zum Stillstand kam, hob er jedoch Hedwigs Käfig herunter und machte sich daran, seinen Koffer wie üblich aus dem Zug zu schleifen. Nachdem der Fahrkartenkontrolleur Harry, Ron und Hermine ein Zeichen gegeben hatte, dass sie die magische Absperrung zwischen den Bahnsteigen 9 und 10 passieren konnten, stellte sich allerdings heraus, dass ihn auf der anderen Seite eine Überraschung erwartete. Eine Gruppe von Leuten, mit denen er überhaupt nicht gerechnet hatte, stand bereit, um ihn zu begrüßen. Da war Mad-Eye Moody, der mit dem tief über sein magisches Auge gezogenen Bowler genauso finster aussah, als wenn er ihn gar nicht aufgehabt hätte. In seinen knochigen Händen hielt er einen langen Stock, sein Körper war in einen bauschigen Reisemantel gehüllt. Gleich hinter ihm stand Tonks, deren helles, bonbonrosa Haar im Sonnenlicht schimmerte, das durch die schmutzigen Scheiben des Bahnhofsdachs hereinsickerte und die eine stark geflickte Jeans und ein hellviolettes T-Shirt mit der Aufschrift »Schicksalsschwestern« trug. Neben Tonks war Lupin, das Gesicht bleich, das Haar noch grauer in einem langen, abgetragenen Cape, das einen schäbigen Pulli und eine ebensolche Hose bedeckte. Vor den dreien standen Mr. und Mrs. Weasley in ihren besten Muckelsachen und Red und George, die beide brandneue Jacken aus einem grellgrünen, schuppigen Material trugen. »Ron! Ginny!« rief Mrs. Weasley, stürmte herbei und schloss ihre Kinder fest in die Arme. »Oh, und Harry, mein Lieber, wie geht's dir?« »Gut«, schwindelte Harry, als sie auch ihn fest an sich drückte. Über ihre Schulter hinweg sah er, wie Ron die neuen Sachen der Zwillinge mit Stielaugen betrachtete. »Was soll das denn sein?« fragte er und deutete auf die Jacken. »Feinste Drachenhaut, Bruderherz«, sagte Fred und zupfte ein wenig an seinem Reißverschluss. »Das Geschäft boomt und wir dachten, man gönnt sich ja sonst nichts.«
»Hallo, Harry«, sagte Lupin, als Mrs. Weasley Harry losließ und sich umwandte, um Hermine zu begrüßen. »Hi«, sagte Harry, »ich hätte nicht erwartet. Was machen Sie denn alle hier?« »Nun«, sagte Lupin mit dem Anflug eines Lächelns, »wir dachten, wir könnten einen kleinen Plausch mit deiner Tante und deinem Onkel halten, ehe wir dich zu ihnen nach Hause lassen.« »Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist«, sagte Harry prompt.
»Oh, ich glaub schon«,
knurrte Moody, der ein wenig näher herangehumpelt war.
»Das würden sie sein, stimmt's, Potter?«
Er wies mit dem Daumen über die Schulter. Das magische Auge spähte offenbar durch seinen Hinterkopf und seinen Bowler. Harry neigte sich ein wenig nach links, um zu sehen, auf wen Mad-Eye deutete. Und tatsächlich, da waren die drei Dursleys, die angesichts von Harrys Empfangskomitee sichtlich entsetzt wirkten. »Ah, Harry!« sagte Mr. Weasley und wandte sich von Hermines Eltern ab, die er eben begeistert begrüßt hatte und die nun abwechselnd Hermine umarmten. »Also, tun wir's jetzt?«
»Ja, ich denk schon, oh, Arthur«, sagte Moody.
Er und Mr. Weasley gingen voran durch den Bahnhof auf die Dursleys zu, die scheinbar im Boden Wurzeln geschlagen hatten. Hermine löste sich sanft von ihrer Mutter und schloss sich der Gruppe an.
»Guten Tag«,
sagte Mr. Weasley freundlich zu Onkel Vernon und blieb direkt vor ihm stehen.
»Sie erinnern sich vielleicht an mich. Mein Name ist Arthur Weasley.«
Da Mr. Weasley 2 Jahre zuvor im Alleingang das Wohnzimmer der Dursleys weitestgehend verwüstet hatte, wäre Harry sehr überrascht gewesen, wenn Onkel Vernon ihn vergessen hätte. Und tatsächlich, Onkel Vernon nahm eine noch dunklere Rotschattierung an und fixierte Mr. Weasley zornig, entschied sich jedoch, nichts zu sagen, vielleicht auch deshalb, weil die Dursleys 1-2 in der Unterzahl waren. Tante Petunia schien verängstigt und peinlich berührt zugleich. Ständig sah sie sich um, als ob sie eine Höllenangst hätte. Jemand, den sie kannte, würde sie in solcher Gesellschaft sehen. Dudley unterdessen schien möglichst klein und unbedeutend wirken zu wollen. Eine Anstrengung, bei der er grandios versagte.
»Wir dachten, wir könnten uns kurz mit Ihnen über Harry unterhalten«, sagte Mr. Weasley und lächelte immer noch.
»Genau«, knurrte Moody, »darüber, wie er so behandelt wird, wenn er bei Ihnen ist.«
Onkel Vernons Schnurrbart schien vor Entrüstung zu knistern. Vielleicht, weil der Bowler ihn fälschlicherweise denken ließ, er hätte es mit einer verwandten Seele zu tun, wandte er sich Moody zu.
»Ich wüsste nicht, dass es Sie irgendetwas anginge, was in meinem Hause vor sich geht.«
»Ich würde sagen, was Sie nicht wissen, könnte mehrere Bücher füllen. Gursley«,
knurrte Moody.
»Und darum geht's auch gar nicht«,
warf Tongs ein, deren rosa Haar Tante Petunia offenbar anstößiger fand als alles andere zusammen, denn statt Tongs anzusehen, schloss sie die Augen. »Der Punkt ist, wenn wir rausfinden sollten, dass Sie Harry schlecht behandelt haben, und täuschen Sie sich nicht, wir werden davon hören«, fügte Lupin freundlich hinzu.
»Ja«, sagte Mr. Weasley, »selbst wenn Sie Harry nicht das Fehlton benutzen lassen.«
»Telefon«, flüsterte Hermine.
»Ja, wenn wir auch nur andeutungsweise mitkriegen, dass Potter auf irgendeine Art misshandelt wurde, werden Sie uns Rede und Antwort stehen müssen«, sagte Moody.
Onkel Vernon schwoll unheilvoll an. Seine Empörung schien sogar seine Angst vor dieser Horde von Spinnern zu übertreffen.
»Drohen Sie mir, Sir?«
sagte er so laut, dass sich tatsächlich einige Passanten umdrehten und sie anstarrten.
»Ja, allerdings«,
sagte Mad-Eye, offenbar recht erfreut, dass Onkel Vernon diese Tatsache so rasch begriffen hatte.
»Und? Sehe ich aus wie ein Mensch, der sich einschüchtern lässt?«
bellte Onkel Vernon.
»Nun«,
sagte Moody, schob seinen Bowler zurück und offenbarte sein unheilvoll rotierendes magisches Auge. Onkel Vernon machte vor Entsetzen einen Satz nach hinten und stieß schmerzhaft mit einer Gepäckkarre zusammen.
»Ja, ich muss sagen, das tun Sie, Dursley.«
Er wandte sich von Onkel Vernon zu Harry.
»Also, Potter, ruf uns einfach, wenn du uns brauchst. Wenn wir 3 Tage in Folge nichts von dir hören, schicken wir dir jemanden vorbei.«
Tante Petunia wimmerte kläglich. Es hätte nicht offensichtlicher sein können, dass sie daran dachte, was wohl die Nachbarn sagen würden, wenn sie diese Leute den Gartenweg entlang marschieren sähen.
»Bis dann, Potter«,
sagte Moody und drückte mit einer knochigen Hand kurz Harrys Schulter.
»Pass auf dich auf, Harry«, sagte Lupin leise, »melde dich.« »Harry, wir holen dich da weg, sobald wir können«, flüsterte Mrs. Weasley und umarmte ihn noch einmal. »Wir sehen uns bald, Mann«, sagte Ron beklommen und schüttelte Harry die Hand. »Wirklich bald, Harry«, sagte Hermine ernst. »Versprochen.« Harry nickte. Irgendwie fand er nicht die Worte, um ihnen zu sagen, was es ihm bedeutete, sie alle hier an seiner Seite stehen zu sehen. Stattdessen lächelte er, hob die Hand zum Abschied, wandte sich um und ging eilends, gefolgt von Onkel Vernon, Tante Petunia und Dudley, durch den Bahnhof hinaus auf die sonnenbeschienene Straße.